willkommen zu Kreis ab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Weltmeisterschaft 2025. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Natürlich vor Ort und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft ist absolviert. Es gab den nächsten Sieg. 5 von 6 Spielen wurden gewonnen. Auch das gestern Abend, wenn ihr diese Sendung hört, gegen Tunesien. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten WM-Folge. Und nochmal herzlichen Dank für eure Rückmeldung. Egal, ob positiv oder kritisch, da freue ich mich drüber. Denn sind sie kritisch, dann kann man sich dadurch ja nur verbessern und vielleicht auch ein bisschen was verändern oder anpassen. Aber im Großen und Ganzen sind sie dann doch positiv und das freut mich sehr, dass ihr so großes Gefallen findet an diesen ganzen Sendungen hier von der Weltmeisterschaft und ja, dass die Themen vielleicht auch nicht immer nur auf die Spiele bezogen sind. Und ich kann euch schon versprechen, morgen gibt es wieder so eine zeitlose, interessante und spannende Folge. Da werde ich also nicht darauf eingehen, was hier in Oslo vor Ort passiert, und das ist natürlich sensationell. Ich hatte Pedro Teichgräber zu Gast, den portugiesischen Journalisten, und zu dem Zeitpunkt konnten wir nicht ahnen, dass auch Brasilien sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert und Norwegen, Schweden und Spanien alle schon raus sind. Das ist wirklich unglaublich, also echt sensationell, was da in Oslo passiert ist. Und ja, darüber gilt es natürlich dann auch noch zu sprechen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dafür finde. Aber wir beschäftigen uns heute natürlich primär mal mit der deutschen Mannschaft und dem letzten Tag in Herning. Und vor Ort mit dabei war Jonas Späth. Hallo Jonas.
Ja, moin aus Herning.
Der ein oder andere wird dich kennen, denn du bist für verschiedene Medien ja schon unterwegs gewesen oder bist das immer noch im Handball, aber tatsächlich diesmal bist du privat unterwegs.
Ja, muss auch mal sein, ne? Ist auch mal ganz schön, wenn man Handball schauen kann, ohne dass man aufs Arbeit sitzt. Für uns war es jetzt der vorletzte Tag, wir bleiben morgen noch hier und dann geht's am Montag zurück nach Hamburg.
Ja, es sei dir auf jeden Fall gegönnt, aber natürlich auch mal interessant, das aus der Perspektive eines Zuschauers erklärt zu bekommen, beziehungsweise einen Erfahrungsbericht zu bekommen. Lass uns aber zunächst mal mit dem Spiel anfangen, bevor wir gleich noch über das Drumherum sprechen. Es war ein guter Auftakt der deutschen Mannschaft, besser als in den anderen Spielen, und da konnte man in den ersten Minuten schon merken, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann sich die Mannschaft von Alfred Gislason absetzen würde.
Ja, die Messe war relativ schnell gelesen. Also das war wirklich so, dass die deutsche Mannschaft wirklich richtig gut in diese Partie reinkam und aufgebaut hinten auf einem starken David Späth, der eine Parade nach der anderen sammelte und dann mit Marko Krikić vorne so ein bisschen in der Führungsrolle, aber auch eben einer Mannschaft, die so noch gar nicht zusammengespielt hat, und Marian Michalczyk, der auch noch dazu kam. Und so gab es ein ganz anderes Bild, auch für die Tunesier vielleicht, die das auch so nicht auf dem Schirm hatten. Und dann spiegelte sich das auch relativ schnell im Ergebnis wieder.
Es stand dann nach gut 10 Minuten 8-3 für die deutsche Mannschaft. Und du hast Marko Krikić und Marian Michalczyk gerade schon angesprochen. Michalczyk ja nachnominiert. Und es gibt ein paar Verletzungssorgen bzw. Virussorgen, kann man glaube ich sagen. Denn Rui Knorr ist ja raus aktuell. Rune Dahmke ist aktuell raus. Franz Semper musste auch schon wieder abreisen. Tut mir sehr leid für den Jungen. Aber ja, da ist ein bisschen was los bei der deutschen Mannschaft. Und dann setzte man sich ab, man hat, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, 7 Tore hintereinander erzielt und bis zur 21. Spielminute ist man auf 15-4 davongezogen. Aber ganz ehrlich, Jonas, also da war natürlich auch der Auftritt der Tunesier wirklich sehr schwach.
Ja, sie haben einmal einfach kein Rezept gegen David Späth gefunden, aber auch die Deckung der Deutschen fand ich jetzt nicht, dass sie übermäßig viel machen mussten. Es wurde einfach relativ wenig Gefahr aus dem Rückraum der Tunesier ausgestrahlt und sie haben nicht die deutsche Deckung da in die Bewegung bekommen, um Lücken zu reißen.
Ich schaue jetzt gerade nochmal auf die Statistik, wie es aussieht bei den Tunesiern, was die Treffer aus dem Rückraum angeht. Das hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet. 6 Tore bei 20 Versuchen, das ist schon mau.
Ja, aber das ist dann natürlich auch zusätzlich eben auf der Leistung von David Späth aufgebaut. Trotzdem musste die deutsche Deckung wirklich nicht allzu viel machen. Also dieses Spiel stand ja sowieso schon ein bisschen unter dem Aspekt, ja, es könnte so Richtung Testspiel gehen. Ich meine, du hast jetzt eben schon die Verletzungs- und Krankheitssorgen angesprochen. Jetzt hast du da Spieler drin, die sehr wenig oder gar nicht bisher gespielt haben beim Turnier. Und dann hast du ein Spiel, wo du von einer sportlichen Bedeutung her, da geht es um nichts mehr. du stehst schon im Viertelfinale. Und deswegen war es, glaube ich, wichtig für diese Spieler, die eben bisher wenig Spielanteile hatten, oder eben Marian Michalczyk, der komplett neu zur Mannschaft gekommen ist, erstmal reinzukommen ins Turnier. Und da hat der ein oder andere sich aus meiner Sicht schon gezeigt.
Ja, vor allem natürlich Marko Grgic, der viel Spielzeit bekommen hat. 11 Tore hat er am Ende erzielt, 11 Tore bei 14 Versuchen, also die Quote hat auch gepasst. Das Einzige, was dann manchmal ein bisschen schwierig war, er kommt am Ende auf 6 technische Fehler. Und bei der ganzen Qualität, die Marko Grgic hat und so überragend, wie er auch in dieser Saison bislang in Eisenach spielt, ist das so ein Punkt, der ist natürlich schwierig. Vor allem, weil er zuletzt auch hier bei Kreisab am Mikrofon vor einigen Tagen in der Mixzone gesagt hat, ich bin mit mir selber nicht zufrieden. Das gefällt mir nicht. Dem Jungen übrigens.
Ja, Selbstkritik schadet ja nie. Ne? Also im Prinzip ist ja Marko da auch bekannt als jemand, der das sehr klar selbst einschätzt. Ich würde ihn da so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so in die Richtung, weil du jetzt sagst, es mit den 6 technischen Fehlern. Für mich war sehr auffällig, dass Nils Lichtlein zu wenig Eigeninitiative ergriffen hat in Situationen, wo er selbst aufs Tor gehen kann, gerade in der zweiten Halbzeit, und den Ball dann immer wieder in Richtung Krikic gleich bringt und ihn in die Verantwortung ein Stück weit auch reinzwingt. Und dann passieren dann vielleicht auch diese technischen Fehler aus der Situation heraus, weil Krikic vielleicht mit der Situation auch schon ein Stück weit abgeschlossen hat, weil Lichtlein die Chance hat, aufs Tor zu gehen. Deswegen, ja, sind sie da, die technischen Fehler, aber wenn du sie machen kannst, dann in so einem Spiel wie heute.
Ja, das ist natürlich absolut richtig, was du sagst. Also man konnte sich in dieser Partie eben diese Fehler erlauben. Am Ende war es ein klares Ergebnis. Das stand auch nie zur Debatte. 31-19. Ich hätte mir fast noch gewünscht, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass Deutschland in der zweiten Spielhälfte noch ein bisschen länger auf dem Gaspedal bleibt.
Ja, aber ich glaube, das kann man den Jungs ja nicht verübeln mit der Menge an Spielen in den letzten Tagen und einem anstehenden Viertelfinale gegen Portugal oder Brasilien, das weiß man ja noch nicht, dass man da nicht 60 Minuten auf dem Vollgas steht. Also, weil das ja immer so eine Gefahr ist, ne? Sobald du anfängst drüber nachzudenken, mache ich jetzt ein bisschen weniger. Das erhöht ja vom Kopf her die Verletzungsgefahr immer. Und da war ich auch der Meinung, okay, man hätte vielleicht noch mehr gehen können, aber es war ja jetzt auch nicht nötig. Also ich glaube, wenn es nötig gewesen wäre, dann hätten sie da noch 2-3 gegen hochschalten können, weil die Tunesier einfach sie nicht zu irgendwas gezwungen haben.
Ja, da bin ich auch komplett bei dir, hast du natürlich recht. Also es war auch nicht nötig, das stimmt, absolut. Und am Ende, ich meine, da kräht kein Hahn mehr nach, wenn jetzt Deutschland das Viertelfinale gegen wen auch immer gewinnen sollte. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es Portugal sein wird. Das steht eventuell schon fest, wenn ihr diese Sendung hört. Portugal absolviert, ich glaube, das erste Spiel des heutigen Tages hier in Oslo gegen Chile. Da sind sie klar favorisiert, und gewinnen sie da, dann sind sie schon Gruppensieger, und unentschieden reicht auch. Also deswegen gehe ich mal schwer davon aus, Deutschland spielt gegen Portugal. Da werden wir aber in den nächsten Tagen natürlich noch genauer drauf schauen. Also haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Die deutsche Mannschaft, die reist ja erstmal hier nach Norwegen. Also deswegen ist das aktuell noch nicht unser Thema. Wer mir auch wieder gut gefallen hat, muss ich sagen, weil er eine hohe Wurfquote hat, lag bei 5 von 6. Das ist Justus Fischer am Kreis. Lass uns über ihn mal kurz noch sprechen, weil ich glaube, dass er im weiteren Turnierverlauf noch ein sehr wichtiger Baustein werden kann. Wie hast du ihn bislang erlebt bei diesem Turnier? Ich meine, du hast einige Spiele natürlich zu Hause vor dem Fernseher gesehen, aber du bist jetzt auch 2-mal in der Halle gewesen.
Ja, ich würde gerne in den einen Step nochmal kurz zurückmachen, weil da bin ich bei dem Punkt mit Marko Grgic zu technischen Fehlern. Also mindestens 3, würde ich sagen, resultieren daraus aus Anspielen, die er versucht, an Justus Fischer zu bringen. Und Justus Fischer hat immer wieder sich stark absetzen können in der Angriffssituation von den Abwehrspielern der Tunesier. Und dass er ein wichtiger Spieler ist, ich meine, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Selbst wenn ein Goller eigentlich 60 Minuten gehen kann, du hast mit Justus Fischer einen Backup da, der nicht komplett schon die Qualität hat von Johannes Goller, da ist er einfach noch ein paar Spiele weniger absolviert hat, aber er ist schon auf dem Weg dahin und bringt unfassbar viel mit, um eben in Zukunft mit Johannes Goller da ein richtig starkes Duo zu bilden. Und das hat er eben auch heute gezeigt, indem er da 60 Minuten voll durchgegangen ist.
Justus Fischer übrigens, wenn wir jetzt mal zurück überlegen, ja, im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft, da war er quasi ja nur am Rande mit dabei, und Jannik Kohlbacher war da noch ein wichtiger Faktor, der bei diesem Turnier nicht spielen kann, weil er verletzt ist. Und deswegen finde ich auch, dass Justus Fischer das bislang gut gemacht hat in den Phasen, in denen er Einsatzzeiten bekommen hat, und wir sehen ja auch seine Entwicklung mit den Leistungen, die er in der Bundesliga bringt, und die sind richtig, richtig gut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Justus Fischer in den nächsten Jahren so richtig durchstarten wird. Aber ich weiß nicht, Jonas, gibt es irgendwas zu diesem Spiel noch zu sagen, was dir vielleicht auch aufgefallen ist, wo du sagst, das ist interessant? Ich meine, wenn wir jetzt mal drauf gucken, Julian Köster hat keine Sekunde gespielt, Johannes Goller hat keine Sekunde gespielt, Renas Uschin zwar nicht mit dabei, stand auch nur auf dem Spielberichtsbogen, genauso wie Andreas Wolf. Also ich meine, im Endeffekt hat Alfred Gislason mehr oder weniger alles richtig gemacht, was diese Partie angeht.
Ja, es ist, glaube ich, genau das bei rausgekommen, was er haben wollte und was das Ziel war. Er hat ja im Vorfeld auch betont, dass sie zwar durch sind, aber dass trotzdem ein sportlich wertvolles Spiel ist. Und gerade in diesem Kürzen der Zeit, wo du so viele Spiele hintereinander weg hast, ist es eben schwierig, die Belastung zu steuern. Wir reden ja nicht nur von der Weltmeisterschaft jetzt, sondern eben auch drumherum die Liga. Ne? Die Vorbereitung war nicht lang. Nach der Weltmeisterschaft geht es schon relativ schnell wieder weiter. Also die Spieler sind da ja im Dauerstress und in der Dauerbelastung. Und dann hilft so ein Spiel, glaube ich, auch einfach mal. Ich war ein bisschen überrascht, dass es wirklich 60 Minuten waren bei zum Beispiel dann eben Julian Köster. Aber gut, es tat jetzt eben auch nicht Not, dass er ihn reinbringen muss.
Auf gar keinen Fall. Also ich meine, bei dem Spielverlauf, warum dann so einen wichtigen Spieler wie Köster einsetzen oder die anderen Namen, die ich eben genannt habe, entscheidend ist, was passiert am Mittwoch in diesem Viertelfinale hier in Oslo dann gegen Brasilien oder Portugal. Das müssen wir ja, wie erwähnt, noch abwarten. Noch eine Sache, die fällt mir noch ein, und zwar ist es ja so, David Späth ist zum Spieler des Spiels gewählt worden, auch schon zum zweiten Mal bei diesem Turnier. Andreas Wolf hatte zwei absolut herausragende Spiele. Dann gab es ein Spiel, wo beide, ja, okay, gehalten haben, aber jetzt nicht herausragend. Und dann eben noch das Spiel gegen Dänemark, wo Deutschland im Endeffekt chancenlos war. Ist es Fluch oder Segen, dass die deutschen Keeper so herausragend sind, dass man das Gefühl haben könnte, eventuell ist man ein bisschen von ihnen abhängig, also zu abhängig? Oder muss man das Ganze eher positiv sehen, dass man eben anderthalb Weltklasse-Torhüter hat?
Ich glaube, beide Seiten haben irgendwas. Also es ist auf jeden Fall so, zwischendurch, es kommt immer auf den Gegner ein bisschen drauf an, auf den Spielverlauf, aber es gab ja schon Spiele, wo wir uns auch außerhalb jetzt hier des Podcasts unterhalten haben und gesagt haben, wenn da jetzt nicht Wolf oder Späth mit der Quote eben stünden, dann wäre das Spiel ganz anders verlaufen. Und dann gibt es wirklich Spiele, wo sie extrem abhängig von sind und manchmal brauchen sie das auch gar nicht unbedingt. Also ich finde, das ist natürlich super, wenn du zwei solche Leute hast, wenn der eine halt mal nicht kann. Ich meine, die beiden scheinen sich auch untereinander gut zu verstehen und das hilft dir natürlich auch nochmal. Generell scheint die Stimmung in der Mannschaft sehr gut zu sein. Und wenn du dann auf der Bank dann Andy Wolf hast und den heute gebraucht hättest gegen Tunesien, boah, welche Mannschaft kann sich das erlauben, einen Andy Wolf auf die Bank zu setzen? Von dem her ist es ein Luxusproblem für Alfred Gislason und Matthias Arnason, aber ich glaube trotzdem, dass es manchmal echt Spiele gibt, wo sie zu abhängig von ihren Torhütern ist.
Ja, ich kann nur hoffen, dass das im Viertelfinale nicht wieder der Fall sein wird, sondern dass auch die Defensive davor so stabil ist, dass sie in der Lage sind, aus der Abwehr heraus die Partie für sich zu entscheiden. Ich glaube übrigens so oder so, egal gegen welchen Gegner, es wird echt schwer. Also man sollte hier nicht unterschätzen, was die Mannschaften in Oslo auf die Platte gebracht haben. Wir können übrigens festhalten, die Zeiten im tunesischen Handball, wo so Spieler wie Wael Jalous oder Amin Banur oder eben Wissam Mam dabei gewesen sind, die wirklich eine Top-Qualität hatten zu ihren besten Zeiten, die sind längst vorbei. Also das sind Spieler, die Tunesien absolut abgehen und die fehlen dieser Mannschaft. Die haben eben keinen absoluten Topspieler mehr. Damals hatten sie drei. Also ja, das war schon was anderes, auch wenn Jalous wahrscheinlich im Verlaufe seiner Karriere nicht das gehalten hat, was er zunächst mal versprochen hat. Spätestens mit seinem Wechsel zum THW Kiel, sage ich mal, ist es in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Worüber ich mit dir aber auch noch sprechen möchte, gegen Ende unseres Gespräches, ist die Fanzone und das Ganze drumherum in Herning. Wie hat dir das gefallen? Wie hast du das wahrgenommen? Und wir haben das ja hier schon mal zum Thema gemacht während der Weltmeisterschaft. Wo sagst du, kann man sich vielleicht auch was abgucken? Was hat dich beeindruckt? Was war vielleicht auch nicht so gut?
Also abgucken kannst du eine ganze Menge. Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn, was sie da hingestellt haben. Ist vielleicht auch schon so ein Vorlauf gewesen für das Turnier nächstes Jahr, was ja dann auch mit der ganzen Endrunde in Herning stattfindet. Und die deutsche Mannschaft befindet sich ja dann das gesamte Turnier über da. Sollte man sich qualifizieren, davon gehen wir aber mal aus. Und die Fans sind beeindruckt. Also die Dänen hatten da auch riesigen Spaß, weil sie sind da zu den Spielen der Dänen in die Halle dann gekommen. Aber davor war alles proppevoll in dieser Fanzone, mit allen möglichen kleinen Spielchen und sehr vielen Möglichkeiten, dänische Leckereien zu essen, normale Sachen zu essen, irgendwelche Handballspiele zu spielen, sich auf dieser Wall zu verewigen, die es da gab, mit Unterschriften. Also es war eine Reihe von Angeboten, weil sie eine ganze Messehalle dort gefüllt haben mit Attraktionen und Co. Und Lidl auch groß vertreten, natürlich als Hauptsponsor, der da teilweise Säfte und Sonstiges an die Fans kostenlos ausgeschenkt hat. Und das war natürlich insgesamt einfach ein Riesending, was so viele Leute angezogen hat und hochinteressant war zu sehen, weil so habe ich das bisher noch nie gesehen. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Champions League Final Four in Köln, wobei es da nicht diese eine riesige Fanzone gibt. Das erstreckt sich ja so ein bisschen. Und da ballt sich es halt in einer Messehalle. Und das macht halt schon was her. Also da hingen die dänischen Spieler mit riesigen Bannern einzeln runter an der Wand, an der Seite. Und gerade für die dänischen Fans ist das dann schon ein Highlight. Ich war heute tatsächlich auch noch in der Stadt unterwegs, hier in Herning. Und da hängen dermaßen viele Banner an sämtlichen hohen Häusern, dass man die Häuser fast gar nicht sieht. Und das ist reine Werbung für die Handball-WM. Oder ich habe heute einen Fahnenmast gesehen, da hingen 25 Fahnen hintereinander nur für die Handball-WM. Und das hatte nichts mit der Arena zu tun. Das war mitten in der Stadt. Von dem her, hier wird wahnsinnig viel gemacht, viel Werbung gemacht und viel geboten für die Fans auf jeden Fall.
Auch da kann ich dir wieder nur zustimmen. Ich finde es phänomenal. Ich war zwar dieses Mal nicht einmal in der Stadt, in der City in Herning. Das habe ich mir gespart, weil so viel los ist da ja nicht. Aber trotzdem, also was sie da geboten haben in dieser Messehalle, direkt an die Halle angeschlossen. Also du musst nicht mal rausgehen, sondern du gehst aus der Halle durch so eine Art Tunnel und dann kommst du in diese Messehalle, die ja fast oder genauso groß ist wie die Halle selbst. Ganz kurz nochmal zum Spiel der Dänen. Du hast mir da auch ein Video geschickt, wie die dänischen Fans dann die Lieder nach den Toren weitergesungen haben. Du hast gesagt, das hat dich sehr beeindruckt. Und dann gab es noch so eine Flitzeraktion, wo Nikola Jakobsen, glaube ich, selbst irgendwie Konfetti vom Spielfeld geräumt hat. Also das war auch kurios.
Nee, Nikola Jakobsen hat den Flitzer vom Feld geräumt.
Auch nicht schlecht.
Tatsächlich, es gab keine Securities dort in der Halle. Das war auch beeindruckend, habe ich so auch noch nicht gesehen. Dementsprechend dauerte es aber so lange, bis der Flitzer überhaupt mal da wegkam und da gar kein Security kam, hat Nikola Jakobsen das mal kurz an selbst übernommen und hat den abgeführt vom Feld. Währenddessen haben die Spieler schon angefangen, das Konfetti dort aufzusammeln. Ich tatsächlich konnte gar nicht erkennen, um was es da bei der Aktion ging. Ich habe es dann nachgelesen, worum es dort ging, weil ich konnte auf dem T-Shirt einfach nicht lesen, was da stand. Und mein Dänisch wäre jetzt auch nicht da gewesen, von dem her ein bisschen schwierig zu entziffern. Aber es ging wohl um eine Umweltprotestaktion und es gab wohl in der Mitte des Spielfeldes, also auf Höhe der Mittellinie, gab es wohl noch eine Frau, die da diese Aktion festhalten wollte als Video oder als Foto. Da habe ich auch gesehen, wie da direkt die Zuschauer gemeinschaftlich sich vor diese Kamera geworfen haben und die Kamera zugehalten haben oder mit ihren Flyern oder was auch immer sie hatten, diese Kamera zugehalten haben, damit diese Aufnahme nicht zustande kommt. Und dann haben tatsächlich die Spieler mit vereinten Kräften inklusive Wischpersonal und Security, die dann doch irgendwann mal auftauchten, diesen Konfetti dort zur Seite geräumt. Das hat einige Minuten gedauert, aber da fand ich auch, haben die Veranstalter das sehr, sehr gut gelöst. Der Hallensprecher hat einfach die Leute eingeheizt und das lief reibungslos. Also von dem her war interessant zu sehen, aber am Ende zum Glück für keinen eine Gefahr.
Ich kann auch sagen, hier in Oslo, da sind alle tiefenentspannt. Mit welcher Lässigkeit hier die Leute aus dem Organisationsteam des Turniers unterwegs sind, das nötigt mir großen Respekt ab. Ich glaube, auch da können wir in Deutschland ein bisschen was von lernen und uns etwas von abschauen. Jonas, gibt es abschließend noch was zu sagen aus Herning?
Ja, um nochmal auf diesen Punkt einzugehen, den du eben genannt hast mit den Fans. Also das war wahnsinnig beeindruckend. Also hier war ja jedes Spiel natürlich ausverkauft mit dänischer Beteiligung. Das war bei den anderen Spielen dann ein bisschen anders. Es war immer so die Frage, hat Dänemark vorher gespielt oder danach? Aber bei den dänischen Spielen, wenn die da die Songs ausmachen und plötzlich die Halle a cappella weitersingt, ich hatte tatsächlich Gänsehaut und das war ein Riesenerlebnis, wie die Dänen diesen Handball und diese WM einfach leben. Und du hast eben schon angesprochen, wie freundlich die Menschen bei dir in Oslo sind. Das war hier genauso. Die haben einfach nur eine riesige Freude an diesem Turnier. Und ich glaube, die Freude zieht sich schon mit Blick auf das nächste Jahr. Und das lassen sie auch die Zuschauer einfach spüren. Und jeder, der hier in der Halle im Foyer oder vor der Halle unterwegs war, war einfach glücklich und hatte riesigen Spaß. Und die Volunteers wurden hier auch frenetisch heute verabschiedet.
Völlig zu Recht natürlich. Und auch da muss ich sagen, nicht nur in Oslo war das so oder ist das so, dass die Leute in den Orga-Teams oder eben die Volunteers unfassbar freundlich und nett sind. Das war auch in Herning so. Und ja, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Da können wir uns in Deutschland vielleicht ein bisschen was von abschneiden. Und wo du sagst, A Cappella, auch in Deutschland wäre das vielleicht möglich. Man muss nicht immer die Songs, die dann seit 20 Jahren sowieso schon gespielt werden, so laut drehen, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann. Kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Nochmal herzlichen Dank an dich, Jonas. Das wollte ich nicht vergessen. Und der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle Facebook, YouTube, Twitter und vor allem wie immer Instagram. Schaut auch gerne in die Shownotes. Dort gibt es einen Link zur PayPal oder auf patreon.com/kreisab, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet. Und eines ist klar, morgen ist der nächste Spieltag. Das heißt, morgen gibt es die nächste Sendung. Habt eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss.